Ich werde jetzt wieder eine Zeit lang referieren, die Zeit, und dann werden wir einen Mitschnitt haben. Stimmt, werden wir einen haben? Loslegen. Und dann werden wir eine Zeit für die Aussprache haben, wo ihr auch kritische Fragen stellen könnt. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, ich kippe nicht vor Entsetzen um, wenn jemand eine kritische Frage stellt. Fragt also ganz unbekümmert, wenn ihr etwas anders seht, oder sagt auch, das ist keine Frage, das ist eine Gegenthese, wenn ihr es für gut haltet. Wir brauchen frische Luft im Raum, nicht diese These, der Lehrer sagt und alle hören zu und jeder sagt, ja natürlich, es kann gar nicht anders sein, es kann durchaus manchmal anders sein. Ich würde gerne zu Beginn mit uns beten. Wir danken dir für den Abend. Wir danken dir, dass dein Wort reich ist und tief ist und unerschöpflich. Wir danken dir, dass wir das Vorrecht haben, es zu studieren, es tiefer kennenzulernen, hier und da Fragen auch zu klären und vielleicht auch neue Fragen zuzulassen. Wir bitten dich um deine Gegenwart unter uns, deinen Geist, der uns belebt, der uns wach macht, der unser Herz weitet, der unseren Kopf frei macht, damit wir dein Reden hören können. Und dafür danken wir dir. Amen. Ich möchte mich heute Abend mit den drei Plagenreihen befassen. Mit den Plagenreihen, die in den Siegelvisionen uns begegnen, in den Posaunenvisionen und in den Schalenvisionen. Nun ist das etwas zu viel Stoff, um das jetzt alles vorzulesen. Ich muss jetzt also darauf zählen, dass ihr entweder ein gewisses Vorwissen mitbringt oder euch einfühlt in die Aussagen. Diese drei Reihen von Plagen, also von Gerichten Gottes, Gerichtshandlungen, Strafhandlungen Gottes, an der ungläubigen Menschheit, nicht an seiner Gemeinde, sondern an der ungläubigen Menschheit, sind ein wesentlicher Bestandteil des Buches der Offenbarung. Die Siegelvisionen gehen über in die Posaunenvision. Die siebte Siegelvision eröffnet die Reihe der sieben Posaunenvisionen und die siebte Posaunenvision weist hin auf die Schalenvision in Kapitel 16. Worum geht es? Es geht um Strafaktionen Gottes gegenüber einer gottfeindlichen Welt. Erstens, worin bestehen die Plagen inhaltlich? Was mutet Gott den Menschen zu? Was tut er ihnen an? Wie straft er sie? In den Siegelvisionen, die an erster Stelle zu nennen sind, geht es in Kapitel 6 um erstens einen Völkerkrieg, zweitens Bürgerkriege, drittens Teuerung und Hungersnot, viertens Pest und Massensterben. Man kann sich das ganz gut vorstellen, eine Welt des Krieges ist am Ende eine ausgeblutete Welt, oft auch eine Welt, wo Epidemien um sich greifen, wo die Mittel teurer werden, wo Menschen anfangen zu hungern, dann kommt die Pest und viele sterben. Das ist der erste Abschnitt von Siegel 1 bis 5. Dann kommt das Siegel Nummer 6. Das kann ich jetzt einmal vorlesen. Kapitel 6, Vers 12. Weiter sah ich, schreibt der Seher Johannes, als das Lamm das sechste Siegel öffnete, entstand ein gewaltiges Erdbeben und die Sonne wurde schwarz wie ein Trauergewand und der Mond wurde wie Blut. Die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn ein Sturmwind ihn schüttelt. Der Himmel verschwand wie eine Buchrolle, die man zusammenrollt und alle Berge und Inseln wurden von ihrer Stelle weggerückt. Also eine kosmische Katastrophe. Die ganze Ordnung des Weltalls, die für die Menschen des Altertums noch absoluter galt als für uns, sie wird erschüttert und wird zerstört. Und die Menschen haben natürlich entsprechende Angst. Darum heißt es in Vers 16, sie riefen aus, fallt auf uns, ihr Berge, und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Und dann kommt das siebte Siegel, das ist gar nicht mit Gerichten gefüllt. Da gibt es diese geheimnisvolle Stille im Himmel. Ich habe keine schlüssige Auslegung für diese Stille. Es gibt 6 oder 7 verschiedene Deutungen. Es hängt irgendwie damit zusammen, dass Gott handelt und alle vor ihm staunen. Das könnte ich, glaube ich, als eine Art Zusammenfassung sagen. Aber es ist jedenfalls keine feindliche Stille, es ist keine entsetzte Stille, es ist keine bedrückte Stille. Stille kann ja vieles sein. Es ist keine Stille, wo man sich nicht mehr traut, was zu sagen, es ist eine gefüllte Stille vor Gottes Anwesenheit. Aber es ist eben kein Hinweis auf eine Plage in der, im siebten Siegel. Jetzt kommen die Posaunenvisionen. Wir finden das in Kapitel 8. Da geht es als erstes in 7 bis 12 um etwas, das nenne ich eine ökologische Katastrophe. Ich lese mal vor. Und der erste Engel stieß in die Posaune, da entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Da verbrannte ein Drittel der Erde und ein Drittel der Bäume verbrannte und ebenso alles grüne Gras. Und der zweite Engel stieß in die Posaune, da war es, als würde ein großer, feuerflammender Berg ins Meer geschleudert. Und ein Drittel des Meeres wurde zu Blut und ein Drittel der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb und ein Drittel der Schiffe ging zugrunde. Und der dritte Engel stieß in die Posaune, da fiel ein großer Stern, der wie eine Fackel brannte vom Himmel herab und fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen. Der Name des Sternes lautete Wermut. Da wurde der dritte Teil der Gewässer zur Wermut und viele Menschen starben von dem Genuss des Wassers, weil es giftig geworden war. Und der dritte Engel schießt in die Posaune, da wurde ein Drittel der Sonne und ein Drittel des Mondes, ein Drittel der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen sich verfinsterte und der Tag während des dritten Teils seiner Dauer kein Licht hätte und die Nacht ebenso. Also wieder kosmische Gefahren kommen und ökologische Katastrophen stellen sich ein. Die fünfte Posaune spricht dann von einer Heuschreckenplage. Das ist in 9, 1 bis 12. Das lese ich jetzt nicht vor. Diese Heuschrecken sind so geschildert, dass sie wie dämonische Ungeheuer wirken. Es ist also gemeint, dass es nicht einfach gewöhnliche Heuschrecken sind, sondern die Heuschrecken sind sozusagen Repräsentanten einer dämonischen Macht. Sie quälen die ungläubigen Menschen. Damit entstehen große Schmerzen. Dann die Posaune Nummer 6, das ist in 9, 13 bis 21, da geht es um dämonische Reiterheere, die ein Drittel der Menschheit wieder umbringen. Und die siebte Plage unter der Posaunenreihe ist ähnlich wie die siebte Vision, Entschuldigung, ist ähnlich wie die siebte Siegelvision, enthält keine Plage. Dann kommen die Schalenplagen in Kapitel 16. Dazwischen sind andere Teile, das etwas, zieht sich etwas hin. Die erste Schale 16,2. Da wurde es, Entschuldigung, da ging der Erste hin und goss seine Schale auf die Erde aus. Da kamen schlimme und bösartige Geschwüre an die Menschen, die das Malzeichen des Tieres an sich trugen und sein Bild anbeteten, also dem Satan gehörig waren. Geschwüre, das ist das Erste. Das Zweite, das Meer wird zu Blut und alle Lebewesen im Meer sterben. Vers 3 ist das. Dann goss der zweite seine Schale in das Meer aus, da wurde es zu Blut wie Leichenblut und alle lebenden Seelen im Meer starben. Dann kommt die dritte Schale, da wird davon gesprochen, dass Flüsse und Quellen zu Blut werden, 16,4. Und weiter goss der dritte seine Schale in die Flüsse und Wasserquellen aus, da wurden sie zu Blut. Dann 16,8, das ist die vierte Schale. Hierauf goss der vierte seine Schale auf die Sonne aus. Da wurde ihr die Kraft verliehen, die Menschen mit Feuerglut zu versengen. So wurden die Menschen von gewaltiger Glut versengt. Die fünfte Schale, 16,10, goss der fünfte seine Schale aus. Da wurde sein Reich verfinstert und die Menschen zerbissen sich die Zungen vor qualvollem Schmerz. Die sechste Schale, 16,12. Auf den großen Strom des Euphrat wurde die Schale ausgegossen, da vertrocknete sein Wasser, damit den Königen vom Aufgang der Sonne her der Weg offen stände. Und die siebte Schale beschreibt ein niemals zuvor dagewesenes Erdbeben in den Versen 17 bis 21. Nun goss der siebte seine Schale aus in die Luft, da erscholl eine laute Stimme aus dem Tempel vom Thron her und rief, es ist geschehen. Da folgten Blitze, Rufe, Donnerschlag und ein gewaltiges Erdbeben entstand, wie es noch niemals eins gegeben hatte, seit es Menschen auf der Erde gab, ein solch gewaltiges Erdbeben. So, ich weiß, wie ihr euch fühlt. Ich hatte vorhin gesagt, also ihr habt ungefähr eine Vorstellung, man muss sich nicht alle Details merken. Es geht um Veränderungen im kosmischen Bereich immer wieder. Es geht um Veränderungen im Haushalt der Natur. Es geht um Ungeziefer, es geht um Schmerzen, es geht um Krankheiten. Es gibt eine Steigerung bei diesen Zeichen der Rache Gottes, der Strafe Gottes. Und immer wieder werden Menschen gepeinigt dadurch. Ich komme auf die Probleme, die damit gestellt sind, gleich noch zurück. Nächste Frage: Welches sind die typischen Sünden, um deretwillen der Zorn Gottes sich auf die ungläubigen Menschen ergießt? Warum geht Gott so vor? Die Antwort gibt 9, 20 bis 21. Die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht ums Leben gekommen waren, bekehrten sich trotzdem nicht von ihrem gewohnten Tun, dass sie von der Anbetung der bösen Geister und der Götzenbilder von Gold und Silber, von Erz, Stein und Holz, die doch weder sehen noch hören könnten, noch gehen könnten, abgelassen hätten. Sie bekehrten sich nicht von ihren Mordtaten und Giftmischereien, von ihrer Unzucht und ihren Diebstählen. Da haben wir also eine ziemlich genaue Beschreibung des Sündenregisters der ungläubigen Menschheit. An der Spitze stehen, wie immer in der Bibel, nicht die moralischen Sünden, sondern die Sünden gegen das erste Gebot. Das erste Gebot, das dazu auffordert, Gott alleine zu ehren. Und darum heißt es, sie beteten weiterhin ihre bösen Geister an, und ihre Götzenbilder aus Gold und Silber, Erz, Stein und Holz. Und dann setzt sich das auf der moralischen Ebene fort, das falsche Verhalten. Sie begingen weiter ihre Morde, also das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, besser gesagt, du sollst nicht morden. Dann ist die Rede von ihrer Unzucht, das hat sicher zu tun mit den sexuellen Verirrungen. Könnte aber auch ein Begriff sein, der deutlich macht, dass es sich um Abfall vom wahren Glauben handelt und ihren Diebstählen. Also die Menschheit hat ein eingestiftetes Wissen um das, was Gott möchte. Auch wenn sie das Evangelium noch nicht gehört hat, sie hat eine Art Ahnung dessen, was Gott will. Und gegen dieses Wissen verstößt die Menschheit, indem sie Götzen anbetet, anstatt des wahren Gottes, und sich in Mord, Zauberei, Unzucht und Diebstählen ergeht. Nächste Frage: Wie reagieren die Ungläubigen auf die Plagen? Man sollte doch jetzt erwarten, dass sie tief beeindruckt sind und dass sie sich verändern. Bitte? Wir kommen noch drauf. In 6 wird eine Reaktion beschrieben. Und die 6, 15 bis 17. Und die Könige der Erde und die Großen und die Befehlshaber und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freien. Das ist eine Umschreibung der gesamten Menschheit in ihrer Untergliederung. Nochmal. Die Könige, die Großen, die Befehlshaber, die Reichen, die Mächtigen, die Sklaven und die Freien verbargen sich in den Höhlen und Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Thron des Lammes. Sie versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Das ist ihre erste Reaktion. In Kapitel 9 wird berichtet, das, was ich eben schon zitiert hatte, in Vers 20 und 21, aber ich gehe noch weiter zu dem letzten Vers, 9, 21. Sie bekehrten sich nicht von Mord und Zauberei, von Unzucht und Diebstahl. Sie bekehrten sich nicht. Der nächste Hinweis findet sich in 16, 9. Offenbarung Kapitel 16, Vers 9. Und die Menschen verbrannten in der großen Hitze, dennoch verfluchten sie den Namen Gottes, der die Macht über diese Plagen hat. Noch einmal, sie bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. Ein weiterer Hinweis in 16, 10 und 11. 16, 10 und 11. Der fünfte Engel goss seine Schale über den Thron des Tieres. Da kam Finsternis über das Reich des Tieres und die Menschen verbissen sich vor Angst und Schmerz die Zunge. Dennoch verfluchten sie den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und ihrer Geschwüre. Und sie bekehrten sich nicht von ihrem Treiben. Ein fünfter Hinweis in Kapitel 16, 21. Und gewaltige Hagelbrocken, zentnerschwer, stürzten vom Himmel auf die Menschen herab. Dennoch verfluchten die Menschen Gott wegen dieser Hagelplage, denn die Plage war über die Maßen groß. Das heißt, sie haben sich im Allgemeinen verhärtet. Sie sind nicht weich geworden, sind nicht auf Gott eingegangen, haben nicht überlegt, haben wir falsch gemacht, sondern sie haben sich behauptet, sie haben sich lieber auf die Zunge gebissen vor Schmerzen, sie haben sich lieber versteckt, sie haben Gott verflucht und haben nicht Zeichen der Umkehr gezeigt. Übrigens, wie Pharao im Alten Testament. Die Bibelkenner haben das schon gewusst oder gemerkt, dass diese Plagen nachempfunden sind, den Plagen, die durch Mose über Ägypten kommen. Warum? Damit der Pharao das Volk Israel ziehen lassen soll. Auch da gibt es keine Bewegung bei dem Pharao. Nächste Frage: Wie weit sind die Jesus-Jünger von den Plagen betroffen? Das ist nun die interessante Beobachtung, die man in der Offenbarung des Johannes macht. Die treuen Christen werden von den Plagen ausgesperrt. Ausgespart. Die Anhänger des Lammes stehen im Schutz Gottes. 144.000 werden gerettet, sie werden versiegelt. Wobei das wieder eine symbolische Zahl ist. 12 mal 12 mal 1000. Die 12 Zahl ist die Zahl der Stämme Israels. Die 12er Zahl ist auch die Zahl der Apostel. 1000 ist eine große Zahl und das zusammen ist eine auch seine Zahlen. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Von den Versiegelten ist einmal gesagt, dass es 144.000 sind. Damit man das aber nicht missversteht, heißt es später, dass es eine unzählige Zahl war. Ein Moment, bitte. Vers 11, 7, Vers 11. Und alle Engel standen rings um den Thron, um die Ältesten. Ich habe mir jetzt nicht auf rausgeschrieben. Vers 9. Ja, danke, vielen Dank. Vers 9 steht gegen die These, dass 144.000 wörtlich zu nehmen sind, sagt nämlich eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Völkern und Stämmen, Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm mit weißen Kleidern angetan, mit Palmzweigen in den Händen. Also die 144.000 sind eine symbolische Zahl für die, die versiegelt sind, das heißt unter Gottes speziellen Schutz gestellt, damit sie nicht umkommen unter den Plagen. Denn die Versiegelung bewahrt vor den Plagen. Das steht in Vers 3. Weiter sah ich einen anderen Engel vom Sonnenaufgang her emporsteigen, der ein Siegel des lebendigen Gottes hatte. Der rief den vier Engeln, welche der Auftrag erteilt war, Unheil auf der Erde und auf dem Meer ausreichen, mit lauter Stimme zu: Richtet kein Unheil auf der Erde und auf dem Meer und auf den Bäumen an, bis wir die Knechte unseres Gottes mit einem Siegel auf ihrer Stirn bezeichnet haben. Versiegelung ist also Beschützung und die Versiegelten kommen nicht in die Plagen hinein. Wie man sich das vorstellen kann, die Frage ist nicht erlaubt. Wie man sich vorstellen kann, dass bei diesen vielen Plagen die Versiegelten dann nicht mit betroffen sind. Aber das heißt eben, man darf die Bilder nicht wörtlich nehmen. Das werden wir immer wieder merken. Man muss nach ihrem Sinn fragen. Und damit bin ich bei einer sehr wichtigen Frage, einer nächsten Frage, nämlich sind die Plagen buchstäblich oder symbolisch gemeint? Ich glaube, dass die Plagen symbolisch gemeint sind. Wie andere Dinge in der Offenbarung auch. Der Feuersee ist ein Bild für die letzte Verurteilung. Die Braut ist ein Bild für die Gemeinde. Die Zahlen sind symbolisch gemeint. Der Tempel ist symbolisch gemeint. Und auch die Plagen sind symbolisch gemeint. Das heißt, man darf sie nicht, wenn man sie wörtlich nimmt, dann gibt es dauernd Probleme, wenn das eine passiert ist, wie das andere überhaupt noch vorstellbar ist. Man kann sie aber am besten verstehen, wenn man sie als prophetische Bilder dafür nimmt, dass Gott der nichtchristlichen Menschheit zu Leibe rückt und ihr Schmerz zufügt, damit sie sich bekehrt. Das ist der Sinn dieser Bilder. Und dass er die ganze Möglichkeit, die Gott hat, dazu aufbietet. Ich möchte zwei Argumente bringen, warum ich glaube, dass diese Plagen symbolisch gemeint sind. Einmal, die Posaunen und die Schalenvision nehmen die ägyptischen Plagen auf aus 2. Mose 7, 1 bis 2. Mose 11, Vers 10. Schon von den ägyptischen Plagen galt, sie fügten nur den Ägyptern, nicht den Israeliten, Schaden zu. Wie vom Alten Testament sehr klar betont wird. Also ich glaube, dass der Seher Johannes, der aus den alten Schriften lebte, und die waren in ihm lebendig, die Bilder waren in ihm lebendig, die Texte waren in ihm lebendig, das noch einmal nacherlebt hat und damit symbolisch zu verstehen ist. Ein zweiter Hinweis, der meiner Meinung nach die These, dass es symbolisch zu verstehen ist, unterstützt, liegt im Ende der Offenbarung Johannes, Kapitel 22, 18 und 19. Offenbarung 22, 18 und 19. Wir haben am ersten Abend über diese Stelle ein bisschen gesprochen. Dort heißt es, dass den, der den prophetischen Worten dieses Buches etwas hinzufügt, Gott die Plagen hinzufügen wird, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wer etwas wegnimmt von den prophetischen Worten dieses Buches, dem wird Gott seinen Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Ich kann das nur verstehen, wenn ich die Plagen symbolisch verstehe, denn sonst kommt ein Problem. Wie kann Gott einzelnen Menschen, die die prophetischen Worte der Offenbarung veruntreuen, die Plagen hinzufügen, von denen im Buch geschrieben steht? Wie können einzelne Menschen von der Sonne verbrannt werden und von den Heuschrecken gebissen und von dem runterstürzenden großen riesigen Felsbrocken erschlagen werden? Das geht gar nicht. Das geht eigentlich nur, wenn diese Plagen ein Bild sind für ein Gerichtshandeln Gottes. Dass wir Dinge wiederfinden darin, darauf komme ich nachher nochmal. Warum schildert Johannes die Plagen überhaupt, wenn sie doch die Christen gar nicht betreffen? Nicht aus Schadensfreude. Die Plagen sollen den Christen indirekt das Heil zusagen. Sie sollen sie aber auch ermahnen. Sie sollen die Gläubigen dazu anspornen, den Glauben in schwerer Zeit durchzustehen und nicht in das Lager der Gottesfeinde überzuwechseln, damit sie nicht die Plagen an sich erleben. Die Plagen ermahnen also eindringlich zur Treue gegenüber Gott und dem Lamm. Die Plagen sind nicht gerichtet an die ungläubige Welt, die liest das gar nicht, die hat gar nicht gewusst, dass es so ein Buch überhaupt gab. Johannes hat sein Buch für die christlichen Gemeinden bestimmt, und die christlichen Gemeinden sollen wissen, was mit den Nichtchristen geschieht und sollen gewarnt werden, dass sie nicht in das andere Lager überwechseln. Darum heißt es immer wieder, wer überwindet, wer überwindet, wer überwindet, wer überwindet, der wird belohnt werden. Worin besteht Gottes Absicht, wenn er diese Plagen verhängt? Gottes Absicht ist einmal, seinen Zorn zu offenbaren über die Sünde der Menschen. Aber es gibt auch eine positive Absicht, die steckt in Kapitel 9, 21. Dort heißt es, sie bekehrten sich nicht von ihren bösen Taten, von Mordtaten und Zaubereien, von ihrer Unzucht, ihren Diebstählen. Es geht also um Bekehrung. Und 16,9 gibt es nochmal den Hinweis auf Bekehrung. 16,9 heißt es folgendermaßen. Die Menschen wurden von gewaltiger Glut versenkt, lästerten aber trotzdem den Namen Gottes, der die Macht über diese Plagen hat, und bekehrten sich nicht dazu, ihm die Ehre zu geben. Sie bekehrten sich nicht zweimal. Sie bekehrten sich. Gott hat also die Absicht, indem er Menschen Leid zufügt, Schmerzen zufügt, sie näher an sich zu ziehen. Ich weiß, dass ich das schwierigste Thema der ganzen Offenbarung heute bespreche mit euch. Und ein ganz schwieriges Thema für ganz viele Christen heute. Deswegen reden wir ja drüber, weil es schwierig ist. Für einfache Sachen brauchte man vielleicht ja kein Bibelseminar. Also Gott hat eine positive Absicht, Gott will auch durch das Dunkle Licht wecken, er will durch Leid Freude wecken, er will dadurch, dass er Menschen Schmerzen zumutet und zufügt, sie an sich ziehen. Nächste Frage, ist die Rede von den Plagen vielleicht nur ein mitgeschlepptes jüdisches Erbe? Ich glaube, nein. Sondern die Berichte über die Plagen hängen mit Gottes Wesen zusammen. Gottes innerstes Wesen ist Liebe, aber es ist nicht eine Liebe, die aus Honigwasser besteht und Apfelsinensaft. Nach einem berühmten Wort von Dietrich Bonhoeffer, liebt Gott den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und dieser Hass Gottes auf die Sünde äußert sich als Gottes Zorn. Gottes Zorn ist nicht seine Verärgerung. Wenn wir sagen, jemand wird zornig, dann meinen wir im Allgemeinen, er hat sich fürchterlich und lautstark geärgert. Und das ist in aller Regel ein Ausdruck eines ungezügelten, egoistischen Wesens. Wer sich ärgert, stößt sich daran, dass die Dinge anders laufen, als er sie sich gewünscht hatte. Wenn Gott sich ärgert, ist es ein heiliger Zorn. Es ist seine Empörung, sein Widerwillen, sein Widerstand gegen das Böse, gegen die Sünde. Und dieser Zorn wächst unmittelbar aus seiner Liebe heraus. Es gibt keine Liebe im Neuen Testament und im Alten sowieso nicht, die nicht als eine Ausdrucksmöglichkeit den Zorn einschließen würde. Dass wir damit heute Probleme haben, ist eine andere Frage. In der Bibel ist es ganz eindeutig so. Darum spricht die Offenbarung des Johannes auch wiederholt vom Zorn Gottes, sogar vom Zorn des Lammes. Ich lese einmal vor 16,1 die dritte Reihe von Plagen, die uns in den Schalenvisionen begegnen, wird folgendermaßen eingeleitet. Zitat: Dann hörte ich, wie eine laute Stimme aus dem Tempel den 7 Engeln zurief: Geht und gießt 7 Schalen mit dem Zorn Gottes über die Erde. Das heißt, die Schalenvision realisieren den Zorn Gottes an den Menschen. Am Ende der 6. Siegelvision heißt es von den ungläubigen Menschen, sie sagten zu den Bergen und Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Blick dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag ihres Zorns ist gekommen. Und in Kapitel 14 heißt es, in Vers 9 bis 11, ein anderer Engel, ein dritter, folgte ihnen und rief mit lauter Stimme: Wer das Tier und sein Standbild anbetet und wer das Kennzeichen auf seiner Stirn oder seiner Hand annimmt, der muss den Wein des Zornes Gottes trinken, der unverdünnt im Becher seines Zornes gemischt ist. Dann heißt es in 16 Vers 19, die große Stadt brach in 3 Teile auseinander, also die Babylon, das ist ein Sinnbild für Rom, und die Städte der Völker stürzten ein. Gott hatte sich an Babylon, die Große, erinnert und reichte ihr den Becher mit dem Wein seines rächenden Zornes. 16, 19. Und in Kapitel 19, Vers 15 heißt es über den endgültigen Sieg des Lammes, also Jesus besiegt alle seine Feinde, aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, also aus dem Mund von Jesus. Mit ihm wird er die Völker schlagen, und er herrscht über sie mit eisernem Zepter und er tritt die Kälte des Weines des rächenden Zornes Gottes, des Herrschers über die ganze Schöpfung. Das heißt, von dem Zorn Gottes ist mehrfach in der Offenbarung des Johannes die Rede. Nächste Frage: Hat Jesus nicht Gottes Liebe in das Zentrum gerückt? Antwort: Ja. Aber Jesus hat von einer Liebe Gottes gesprochen, die mit dem Zorn Gottes gerechnet hat. In Lukas 13, Vers 1 bis 6 lesen wir Folgendes. In Lukas 13, 1 bis 6. Zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim Opfern umbringen ließ, sodass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte er zu ihnen: Meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil das mit ihnen geschehen ist, alle anderen Galiläer aber nicht? Nein, im Gegenteil, ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turmes von Siloa erschlagen wurden, meint ihr, dass nur sie Schuld auf sich geladen hatten, alle anderen Einwohner von Jerusalem aber nicht? Nein, im Gegenteil, ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Das waren Worte von Jesus. Nach Johannes 3, 36 sagt Jesus: Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. Man kann also schlecht sagen, nach meiner Meinung, was in der Offenbarung uns begegnet, ist sozusagen ein Stück Rest von jüdischem Denken, der wirkliche Jesus und das übrige Neue Testament haben das ganz anders gesehen. Ich möchte mich mit euch zusammen dem Paulus zuwenden. Paulus ist deswegen so wichtig, weil die meisten Schriften des Neuen Testamentes von ihm stammen. Unter seinem Namen sind uns 13 Schriften überliefert. Paulus spricht ganz selbstverständlich vom Zorn Gottes. Er lehrt, dass der jüngste Tag, das Weltgericht, ein Tag des Zornes ist. In Römer 2, Vers 5 nennt Paulus das jüngste Gericht den Tag des Zorns. Und er nennt ihn den Tag der Offenbarung von Gottes gerechtem Gericht. Dieser Tag ist so bedrohlich, dass die Menschen Rettung aus dieser Bedrohung brauchen. Diese Rettung kommt von Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht Gottes rettet. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Wir brauchen also einen Anwalt im jüngsten Gericht, sonst kommen wir da nicht durch. Das ist viel zu furchtbar, weil Gott noch einmal seine Meinung über alle Sünde der Menschen offenbart, auch über die Sünde der Christen, in einer Klarheit und Reinheit, wie wir das nie auf der Erde gesehen haben. Aber wir haben einen Retter, die an Jesus glauben, haben Jesus als ihren Retter für die Zeit bis zum jüngsten Gericht und für den Tag des jüngsten Gerichtes. Im Römerbrief in Kapitel 5, Vers 9 spricht Paulus die Zuversicht aus, dass die Gläubigen durch Jesus vor dem Zorn des jüngsten Gerichtes gerettet werden. In diesen genannten Stellen ist der Zorn Gottes eine zukünftige Größe, etwas, das noch aussteht, das am jüngsten Gericht sich entladen wird, wenn Gott sein letztes Wort über alle Menschen spricht. Es gibt aber eine berühmte Stelle, wo Paulus ähnlich wie die Offenbarung des Johannes von einem Zorn Gottes schon in dieser Zeit spricht. Und das finden wir in Römerbrief Kapitel 1. Das ist ein ganz geheimnisvoller Text. Ich weiß nicht, ob ihr ihn jemals bewusst gelesen habt. Da spricht Paulus davon, dass Gottes Zorn, Vers 18, sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen offenbart. Nicht offenbaren wird am jüngsten Tage, sondern jetzt bereits offenbart. Menschen, die die Wahrheit mit Ungerechtigkeit unterdrücken, und er sagt Folgendes: Denn was man von Gott erkennen kann, das ist ihnen wohl bekannt. Gott selbst hat es ihnen ja kundgetan. Paulus spricht hier von einer Gotteserkenntnis, die Menschen auch ohne Jesus haben. Ein Gespür für die Größe und Majestät Gottes. Das geht aus dem Folgenden hervor. Vers 20. Sein unsichtbares Wesen lässt sich ja seit der Erschaffung der Welt an seinen Werken mit dem geistigen Auge deutlich ersehen, nämlich seine ewige Macht und göttliche Größe. Das heißt, nach Paulus haben alle Menschen ein inneres Gefühl für Gott, auch wenn sie ihn nicht benennen können, auch wenn sie ihn nicht persönlich kennen, was nur durch Jesus geschieht. Aber sie erkennen auch nicht seine Liebe Gottes, erkennen nicht die Liebe Gottes aus der Schöpfung, aber seine unsichtbare Größe, seine ewige Macht und göttliche Größe, die kann man erkennen. Und die Folge wäre nun, dass wir alle, die wir das erkannt haben aus der Schöpfung, Gott Verehrung und Dank hätten darbringen sollen. Verehrung und Dank. Aber das genau ist nicht passiert. Daher gibt es keine Entschuldigung für sie, weil sie Gott zwar kannten, ihn aber doch nicht als Gott Verehrung und Dank dargebracht haben, sondern in ihren Gedanken auf nichtige Dinge verfallen sind und ihr unverständiges Herz in Finsternis haben geraten lassen. Während sie sich ihrer angeblichen Weisheit rühmten, sind sie zu Toren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit dem Abbild des vergänglichen Menschen und der Gestalt von Vögeln, von vierfüßigen Tieren und kriechenden Gewürm vertauscht. Also, sie haben sich Götzen zugewandt. Sie haben statt des Schöpfers die Geschöpfe angebetet. Genau wie es in der Offenbarung des Johannes ja auch gestanden hat. Wir haben das vorhin gehört. Sie sind dem Götzendienst verfallen. Und nun kommt die Art, wie der Zorn Gottes sich äußert, auf eine ganz geheimnisvolle Weise. Bei Paulus heißt es nicht, er schickt ihnen die Zorngerichte, sondern Paulus hat eine andere Begründung als Johannes in der Offenbarung. Er schreibt: Daher hat Gott sie durch die Begierden ihres Herzens in den Schmutz der Unsittlichkeit versinken lassen, sodass ihre Leiber an ihnen selbst geschändet wurden. Denn sie haben die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und Anbetung und Verehrung dem Geschaffenen erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der da gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Und jetzt kommt ein interessantes Wort, das gebraucht Paulus in diesem Abschnitt dreimal, das Wort dahingegeben. Paulus sagt, Gott hat sie an die Sünde dahingegeben. Das steht in Vers 24. Im Original, ich habe die Mengeübersetzung, die hat das nicht so wiedergegeben. Hier steht in Sittlichkeit versinken lassen, hat sie an die Unsittlichkeit dahingegeben. Und Vers 26 heißt es, er hat sie in schandbare Leidenschaften dahingegeben. Und in Vers 29 heißt es, Vers 28, Gott hat sie in ihre Sinnesweise dahingegeben, sodass sie alle Ungebühr verüben. Sie sind erfüllt von jeglicher Ungerechtigkeit und Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, voll von Neid, Mordlust, Streitlust, Sucht, Arglist und Niedertracht und so weiter. Sie kennen zwar die göttliche Rechtsordnung genau, dass wer derartiges verübt, den Tod verdient, tun es aber trotzdem nicht nur selbst, sondern spenden auch noch denen Beifall, die solche Dinge verüben. Die eigenartige Logik in Römer 1 ist folgende. Die Menschen wollten die Sünde, jetzt müssen sie tun. Sie haben sich freiwillig auf die Sünde eingelassen, jetzt sind sie wie in einem Gefängnis der Sünde. Sie kommen nicht mehr davon los. Das meint der Ausdruck dahingegeben, so wie Pilatus Jesus an die Soldaten dahingegeben hat, damit er gekreuzigt würde. Er war in ihrer Gewalt, Jesus. So sind Menschen an die Sünde dahingegeben und können nicht mehr anders als zu sündigen. Die Sünde, die sie wollten, müssen sie tun. Das ist Gottes Gericht in dieser Zeit. Ihr merkt, das ist innerlicher formuliert als in der Offenbarung des Johannes, aber schließt das eine das andere aus? Nein, sie ergänzen sich. Ich möchte jetzt gern die Linien vom Neuen Testament für heute ausziehen. Wir haben heute Probleme damit, überhaupt von Gottes Zorn zu reden, auch innerhalb der Gemeinden. Wir tun das selten als Prediger und wir tun es ein bisschen ungern und im Zweifelsfalle entschuldigen wir uns dafür. Wir sagen den Leuten, dass Gott Liebe ist und nur Liebe ist, das stimmt. Wir sagen, dass Gott auf ihrer Seite ist und das stimmt. Wir sagen, dass Gott ihr Helfer ist und das stimmt. Wir sagen, dass Gott für sie da ist in jeder Not und sie annimmt, wie sie sind. Das stimmt auch. Fast. Wenn wir immer dazu sagen würden, er lässt dich aber nicht, wie du bist, sondern er verändert dich, dann wäre es dann die ganze Wahrheit. Wir haben ganz große Probleme damit, vom Zorn Gottes zu reden. Das war nicht zu allen Zeiten der Christenheit so. Die großen Erweckungsbewegungen im 19. und 18. Jahrhundert haben mit dem Zorn Gottes gerechnet, der über den Menschen drohte. Ich habe das, glaube ich, hier schon erzählt, dass eine der größten Erweckungspredigten der Erweckungsgeschichte von Präsident Jonathan Edwards in den Neuenglandstaaten das Thema hatte, Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Das war eine sehr kritische Predigt und die hat eine Erweckung ausgelöst. Damals konnte man noch damit rechnen, dass Erweckung und der Zorn Gottes zusammengehören. Heute darf man nicht mehr sagen, heute muss man sagen, ja, Gott ist aber nur ein bisschen zornig. Wir müssen aber Abstand gewinnen von einem Bild von der Liebe Gottes, das am Ende einen weichlichen, sentimentalen Gott zeigt. Ich gebe zu, dass dieses Thema einen seelsorgerlichen Aspekt hat. Wenn jemand einen Vater hatte, der ihn oder sie geschlagen hat und, oder kalt war und nicht da war und lieblos war und ungerecht war, und er hört dann, dass Gott ein Gott des Zornes ist, dann gehen die Lichter alle aus. Das heißt, seelsorgerlich gesehen muss eine Zeit sein, wo man sich an diese Wahrheiten langsam gewöhnen kann. Das kann durchaus Monate oder Jahre dauern, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Geistlich und theologisch muss es auch von Anfang an klar sein, wenn es nicht gepredigt wird, kann es auch nicht gelebt werden. Dass Gott diese andere Seite hat, diese Seite der Heiligkeit, der die Sünde hasst und darum auf die Sünde mit Zorn reagiert. Auch auf die Sünde von Gläubigen mit Zorn reagiert übrigens. Das zeigen unter anderem die 7-Cent-Schreiben in der Offenbarung des Johannes. Generell dürfen wir nicht unterschlagen, Gott hat sich nämlich nicht geändert. Er ist immer noch der Gott der Liebe, der die Sünder liebt, aber die Sünde hasst. Das jüngste Gericht wird diesen Hass auf die Sünde endgültig dokumentieren. Wir müssen auch vom jüngsten Gericht reden. Wir müssen auch davon reden, dass Christen verloren gehen können. Die mich länger als Prediger kennen, die wissen, ich habe das immer und immer betont, aber es ist auch nötig. Es gibt in gläubigen Kreisen die These, dass wiedergeborene Christen nicht mehr verloren gehen können. Die ist nicht biblisch. Uns wird zugesprochen, dass wir uns an Jesus halten dürfen, der uns durchträgt und das gute Werk in uns vollendet, das er angefangen hat. Das stimmt. Aber daraus ein Dogma zu machen, eine Theorie, die sagt, Christen, die können gar nicht mehr verloren gehen, das würde ganz, ganz viele Bibelstellen einfach durchstreichen. Aber neben dem jüngsten Gericht gibt es Gottes zeitliche Gerichte. Es gibt sein Gerichtshandeln innerhalb der Geschichte. Davon redet schon das Alte Testament. Zum Beispiel wird das Israel, der Nordstaat des Israels beendet. Das Gottesgericht. Der Südstaat wird in die babylonische Gefangenschaft geführt. Das Gottesgericht. Und immer wieder kommen Gottesgerichte, die innerhalb der Geschichte schon wirken. Und das wird auch im Neuen Testament bezeugt, am stärksten in der Offenbarung des Johannes. Man kann diese innergeschichtlichen Gerichte Gottes als eine Heimsuchung bezeichnen. Das ist ein sehr schönes Wort, das hat beide Aspekte in sich. Heimsuchung heißt Strafe, das heißt aber, man sucht jemanden, damit er nach Hause kommt, damit er heimkommt. Indem Gott die Völker, die vielen und die einzelnen Leid und Schmerz erleben lässt, macht er sie drastisch auf sich aufmerksam. Er treibt sie in die Enge. Damit sie sich auf ihn einlassen. Das heißt, Völker machen Kriege durch, Bürgerkriege, finanzielle Notzeiten, Unwetterzeiten, Naturkatastrophen, alles Dinge, die wir ja längst kennen, auch aus den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und Christen müssen anfangen, in diesen Zeichen nicht nur etwas zu sehen, was man verhindern kann. Also bei Wasserfluten kommt die Frage sofort auf, wie kann man die Dämme besser bauen? Wie kann man den Flüssen ihren natürlichen Lauf wieder lassen, damit sie nicht überschwemmen müssen? Das sind alles wichtige Dinge eines Politikers. Aber geistlich gesehen ist es nötig, dass wir dahinter die Hand Gottes sehen. Natürlich auch in der Finanz- und Wirtschaftskrise, in der wir noch immer drinstecken. Wenn wir der Bibel folgen dürfen, dann können wir nicht einfach sagen, das hat doch mit Gott nichts zu tun. Gott begegnet uns im Reichtum, im Wohlstand, im Segen, biblisch gesprochen, und in der Not, in der Niederlage, in Schmerzen, in Verwundungen. Der Zweite Weltkrieg war auch ein Gericht Gottes an Deutschland. Der Verlust des deutschen Ostens war auch ein Gericht Gottes. Diese vielen, vielen Toten waren auch ein Gericht Gottes. Ich muss sogar die Frage weiterstellen, das darf man ja in Deutschland fast gar nicht mehr machen. Der Holocaust, diese unerträgliche Handlung an den Juden, war aus deutscher Sicht eine Schuld, die man nicht mehr steigern kann. Es gibt keine Steigerung davon. Es war entsetzlich und furchtbar. Aber aus Gottes Sicht war sie zugleich eine Heimsuchung am jüdischen Volk. Ich bin kein Antisemit, ich habe nirgendwo solche Spuren hinterlassen, aber ich denke, wir müssen Gottes Wort ernst nehmen. Gott wollte auch durch dieses entsetzliche Leid Israel etwas sagen. Viele sagen, er wollte ihnen etwas sagen durch die Neukonstituierung des Staates 1948. Ja, das stimmt. Er wollte ihnen auch etwas sagen durch das Leid im Dritten Reich. Er wollte sie hinweisen auf sich, auf den Gott, von dem sie das Beste nicht angenommen hatten, nämlich seinen Sohn Jesus, den Messias. Und dasselbe kann man runterbrechen auf die persönliche Ebene. Wenn wir Unfälle erleiden als Einzelne, wenn wir wirtschaftliche Einbrüche erleben, wenn wir Gottes Hand auf uns schwer lasten fühlen in gesundheitlichen Fragen, dann ist das auch eine Sprache Gottes, wie Gott richten kann und uns an sich ziehen kann. Ich bewege mich auf einem etwas dünnen Eis, ich weiß das. Weil es immer auch sein kann, dass es Fehlverhalten ist, das sich auswirkt von Menschen. Weil es immer auch sein kann, dass es ein Handeln Satans ist. Aber dieser Aspekt darf nicht verloren gehen. Dass auch ein Gericht Gottes sein kann, das uns heimholen möchte. Deswegen sind unsere Krisenzeiten die besten Zeiten. Gesundheitliche Krisen, familiäre Krisen, Beziehungskrisen, finanzielle Krisen, Sinnkrisen. Und das hängt damit zusammen, dass Gott uns durch Leid, durch Schmerzen, durch schwere Tage an sich ziehen, wie wir sonst nicht gehört hätten. Man könnte davon sprechen, dass Gott das silberne Glöckchen, das er manchmal benutzt, um uns zu sich zu ziehen, auswechselt durch einen Vorschlaghammer, mit dem er an die Tür unseres Herzens pocht. Und dafür stehen diese Texte in der Offenbarung des Johannes. Ich habe einen weiten Bogen geschlagen, vielleicht war er etwas sehr weit für euch. Aber er stellt das Ganze in einen größeren Kontext. Gottes letzte Absicht ist Liebe, Gemeinschaft mit uns, Gesundheit, Kraft, Erfolg, Segen, Sieg. Das wissen wir. Aber Gott gebraucht auch das Dunkle. Er schickt es oder er lässt es zu, damit wir zu ihm kommen. Und er segnet auch dadurch. Und er wird bis zum letzten Tage, bis Jesus wiederkommt, auch dieses Mittel einsetzen, an die Herzenstüren von Menschen zu klopfen, zu pochen, zu schlagen, um sie an sich zu ziehen. Und ich wäre froh, wenn wir diese Seite der Wahrheit nicht überbetonen würden, die Gefahr besteht zurzeit gar nicht, sondern überhaupt zulassen würden in der christlichen Gemeinde heute. Damit wir nicht ein Bild von Gott haben, wo Gott eigentlich ein liebevoller, harmloser, alter Opa ist, der keine Macht mehr hat über die Welt. Das ist er nicht, das war er nie und das soll auch nicht in Zukunft sein. Amen.